Der 11. Juni hat mich damals ohne Vorwarnung von jetzt auf gleich aus mein gewohntes Leben gerissen. Ich hatte mich auf diesen Tag gefreut und dachte, dass es der richtige Schritt ist, den ich mache, und wurde eines Besseren belehrt.
Er meinte, garantieren könne er überhaupt nichts. Er schaute mir nachdenklich in die Augen. Die MRT-Bilder, sagte er, seien wie aus dem Lehrbuch, da sei nichts zu finden. Er sagte schließlich, er würde für mich die ganze Nacht herumtelefonieren und mir extern ein Bett organisieren, wo weitere Untersuchungen im Bereich Nervenwasser und Rückenmark erfolgen würden. Zuvor aber könnte ich nicht mehr nach Hause gehen, sondern müsste mich sofort entscheiden. Sofort schoss mir ein Gedanke durch den Kopf, extern? Ich sitze hier in einer der größten Universitätskliniken in Europa, und solche Untersuchungen müssen extern durchgeführt werden? Ich stehe hier mit meiner Blutgerinnungsstörung, von der keiner eine Ahnung zu haben scheint, und es sollen Proben entnommen werden. Da war für mich der Punkt erreicht, da ich um meine Unterlagen bat und nur noch nach Hause wollte. Ich wollte mich nicht als Versuchskaninchen behandeln lassen, weil Studien der Impfstoffe versäumt wurden. Wenig später bekam ich den Bericht, der inhaltlich überhaupt nicht korrekt war. Wieder ging ich diesen langen Weg allein im Dunkeln zurück zum Eingang des Geländes, wo meine Freundin noch immer wartete. Ich stieg zu ihr in das Auto und meinte nur, bloß weg hier. Wir fuhren zurück nach Hause. Meine Freundin meinte, dass ich mich jederzeit bei ihr melden solle, falls etwas los sei. Als ich in meiner Wohnung ankam, war ich müde, erschöpft und ausgelaugt. An meinen Zustand hatte ich mich langsam etwas gewöhnt und ließ mich davon nicht ablenken, weiter um Hilfe zu kämpfen. Ich konnte wieder nicht schlafen und suchte im Internet bundesweit nach Fachärzten, die ähnliche Fälle wie meinen betreuten. Ich suchte auch nach den zuständigen Gesundheitsämtern in Österreich und der Schweiz, weil ich mir erhoffte, dass dort ähnliche Fälle gemeldet worden seien. Ich fertigte eine E-Mail mit einer Anfrage und änderte diese individuell jeweils ab. Mein Handy ignorierte ich zunehmend, wenn jemand etwas von mir möchte, soll angerufen werden. Nach dem Verschicken der E-Mails hörte ich laut Musik und versuchte mich dazu zu bewegen. Mit Tanzen hatte das wenig zu tun, aber ich musste mich bewegen. Ich fing an mitzusingen und bemerkte, dass ich englische Wörter mit TH nicht mehr aussprechen konnte. Es machte mir Angst. Zwar war mein Englisch nie wirklich gut, aber das, was ich zu sprechen versuchte, hatte mit Englisch nichts mehr zu tun. Ich telefonierte danach eine längere Zeit mit Jan, er war in dieser Zeit eine meiner größten Stützen. Er versuchte, mir Hoffnung zu machen, dass alles wieder gut werde und brachte mich auch immer wieder zum Lachen. Er gab mir ein Gefühl von Sicherheit, Verständnis und Schutz. Trotzdem stand immer diese eine Sache, dass er mich von der Impfung hatte abhalten wollen, zwischen uns. Am nächsten Tag bemerkte ich, dass mein linker Arm wach wurde und mein rechter Arm taub war. An meinem linken Bein hatte sich nichts verändert. Zusätzlich hatte ich das Gefühl, schlecht Luft zu bekommen. Also begab ich mich nach einer kurzen telefonischen Voranmeldung zu meinem Hausarzt. Wieder kamen mir Mitleidsblicke entgegen, diese gingen direkt ins Herz und machten mich fertig. Was ich als Besserung ansah, nämlich dass die Lähmungserscheinung im Körper gewandert war, sah mein Hausarzt als eindeutige Verschlechterung an und legte mir nahe, mich in die Notaufnahme zu begeben. Die Sauerstoffsättigung war in Ordnung, meine Pollenallergie und wohl das heiße Wetter hatten diese Symptome einer erschwerten Atmung ausgelöst, hinzu kam der extreme Schlafmangel. Ich wollte jedoch nicht mehr in die Notaufnahme, weil ich Angst hatte, wieder für meinen Zustand verspottet zu werden. Stattdessen entschied ich mich, an die Öffentlichkeit zu gehen und erhoffte mir davon Hilfe. Ich erstellte einen YouTube-Kanal und postete dort ein mit PowerPoint erstelltes Video, das beschreibt, wer ich bin und was mir passiert ist. Dieses erste Video erreichte in kürzester Zeit mehrere tausende Klicks. Es wurde auf allen möglichen Plattformen und Netzwerken von Zuschauern geteilt. Neben sehr emotionalen Kommentaren startete auch eine Hasswelle gegen mich. Ich wurde als Lügnerin, Querdenkerin und Impfgegnerin betitelt. Was diese Menschen dabei nicht berücksichtigten, wäre ich eine Querdenkerin oder Impfgegnerin, hätte ich mich nicht am 11.06.2021 impfen lassen. Eine Zeit lang habe ich versucht, diese Kommentare nicht an mich heranzulassen. Wenn jedoch Kommentare ankommen, die weit unter die Gürtellinie gehen und Morddrohungen gleichen, fragt man sich, ob das nicht vielleicht doch die falsche Vorgehensweise ist. Auch bei Instagram gab ich meiner Erfahrung Raum und es folgten unzählige private Nachrichten. Nachrichten von Selbstbetroffenen und Nachrichten von Menschen, die von Betroffenen in ihrem Umfeld berichteten. Mit vielen startete ein Dialog, aber ich war nicht in der Lage, alle Nachrichten zu beantworten. Einige schrieben auch nur Genesungswünsche und wünschten mir, dass alles gut werden würde. Dann sah ich mehrere Audionachrichten von derselben Person auf Instagram. Diese Nachrichten beinhalteten folgenden Inhalt, Kurzform. Die Person hatte mein YouTube-Video gesehen und berichtete von einem Vergleichsfall aus der damaligen Schweinegrippe-Studie. Die Lähmungserscheinungen würden fortschreiten und könnten auch Herz und Lunge befallen. Es sei ein Wettlauf gegen die Zeit. Ich würde sofort hochdosiertes Cortison benötigen, um das Fortschreiten zu stoppen. Diese Nachricht machte mir Angst. Also suchte ich im Internet nach dieser Studie und fand sie. Fälle, die meinem ähnlich waren, gab es tatsächlich. Also kontaktierte ich meinen Hausarzt und bat darum, eine Medikation mit Cortison zu testen. Ich habe im Laufe meines Lebens schon öfter Cortison erhalten, gerade bei sehr starken Bronchitis-Schüben oder bei starkem Pollenaufkommen. Es gab nie Probleme. Er sprach sich jedoch dagegen aus und legte mir nahe, einen Neurologen aufzusuchen. Ich nahm an diesem Wochenende Abstand von YouTube und Instagram. Diese Hasswelle und die zum Teil sehr emotionalen Nachrichten gingen mir zu nahe. Jan war sauer, weil er mir vorhergesagt hatte, dass solche Menschen mich zerpflücken und fertig machen würden. Die wollten das nicht hören, und wieder hatte er recht und wieder wollte ich nicht auf ihn hören. Ich habe es dann doch geschafft, etappenweise ein paar Stunden zu schlafen. Mein Körper war einfach nur noch fertig, schwer und kraftlos. Alles wurde immer anstrengender. Am Montag erwachte ich und merkte, dass ich kaum noch in der Lage war, meinen Kopf zu heben und dass das Sprechen sehr anstrengend war. Gedanken gingen mir durch meinen Kopf, ob jetzt wohl das Ende oder etwas noch Schlimmeres kommen könnte. Langsam richtete ich mich auf, es war mehr ein Hochziehen, denn es war so anstrengend. Ich dachte daran, den Notarzt zu rufen, aber dieser würde mich ins Krankenhaus bringen und würde ich dort nicht wieder nur verspottet werden? Mein Zustand besserte sich den ganzen Tag nicht, und ich traf die Entscheidung, mit meiner letzten Kraft in die Arztpraxis meines Wohnhauses zu gehen. Für den Weg nach unten brauchte ich über 10 Minuten, es ging nur in kleinen Schritten mit Festhalten an der Wand. Die Dame an der Anmeldung wollte mich abwimmeln. Da fing ich an zu weinen und schrie leise mit letzter Kraft, ich brauche Hilfe. Ich kann nicht mehr. Die Ärztin kam und versuchte mich zu beruhigen mit den Worten, ich helfe Ihnen. Sie brachte mich in eine Kabine, gab mir etwas zu trinken und meinte, sie sei gleich wieder bei mir. Nach ein paar Minuten war sie wieder da, und ich hatte mich ein wenig beruhigt. Langsam und mit schleifenden Schritten ging ich mit ihr in ihr Behandlungszimmer. Ich setzte mich auf den Stuhl und fing langsam an zu erklären, wie es zu meinem aktuellen Zustand gekommen war. Ich erzählte ihr, dass es mir von Tag zu Tag schlechter gehe und ich mich daher via YouTube an die Öffentlichkeit gewandt habe. Ich erzählte ihr von einem Menschen, der mir geschrieben hatte, dass es einen ähnlichen Fall wie meinen in der damaligen Studie zur Schweingrippeimpfung gab und dass ich schnellstens hochdosiertes Cortison benötigen würde, da sonst die Lähmungserscheinungen im Körper fortschreiten würden. Die Ärztin hörte sich alles an, ging zu ihrem Medikamentenschrank, holte Prednisolon heraus und gab mir die Tabletten für 5 Tage. Ich sollte noch am selben Tag mit der Einnahme beginnen und dann jeden Tag eine nehmen. In der Zwischenzeit würde sie sich um einen Termin bei einem Neurologen bemühen. Ich zog mich am Treppengeländer die Stufen hinauf bis zu meiner Wohnung. Es war so anstrengend und dauerte lange. In meiner Wohnung setzte ich mich auf die Couch im Flur und bat um eine Dose Cola, damit ich die erste Tablette nehmen konnte. Dann legte ich mich ins Bett und schrieb Jan, dass ich die Cortison-Tabletten hätte. Er war vorerst beruhigt. Nach circa 2 bis 3 Stunden spürte ich eine einströmende Leichtigkeit in meinem Körper. Ich versuchte, langsam aus dem Bett aufzustehen und konnte fast meinen gesamten Körper wieder fühlen. In diesem Moment dachte ich, der Spuk sei vorbei, und ich würde wieder gesund werden. Es war seit langem der erste Schlaf ohne Angst, der mir Erholung brachte. Am nächsten Morgen ging es mir immer noch gut und ich nahm die nächste Tablette ein. Jan, der mich an diesem Tag anrief, war der festen Überzeugung, dass jetzt alles gut werden würde und das Schlimmste überstanden sei. Ich wagte es aufzustehen und in den nahegelegenen Supermarkt zu gehen. Das war aufregend und schön, trotzdem war ich noch sehr müde. Auch am darauffolgenden Tag ging es mir im Großen und Ganzen gut, die Ärztin klingelte bei mir. Sie gab mir meine Krankenhausberichte zurück, sowie einen Termin für Freitag bei einem Neurologen. Sie meinte, ich sehe schon viel besser aus, und sie freue sich, dass es mir gut gehe. Am 4. Tag der Einnahme, vorletzte Tablette, bemerkte ich, dass mein Körper teilweise wieder schwer wurde. Dieses Gefühl verstärkte sich am Abend und trotz der Einnahme von Cortison kamen alle Symptome wieder zurück. Ich bekam Panik. Was nun? Das Cortison schlägt nicht mehr an? Wie geht es jetzt weiter? Was wird als nächstes passieren? Ich setzte mich an meinem Computer und verfasste eine E-Mail. Ich beschrieb kurz und knapp, was passiert war und was es schon für Untersuchungen gab. Diese E-Mail war sehr emotional und mehrmals erwähnte ich, dass ich Angst hätte zu sterben. Diese E-Mail verschickte ich bundesweit an Fachärzte sowie an viele Mitarbeiter in Mainz, dort wo der Impfstoff entwickelt worden war. Auch an die Chefetage des Pharmakonzerns schrieb ich mit der Bitte, mir mitzuteilen, was ich machen könne oder wie man die Wirkung aufheben könne. Ich verfasste danach auf meinem Handy eine Abschiedsmitteilung, für den Fall, dass irgendetwas mit mir passieren würde.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.